Ja, Herr, wir bitten dich, dass du uns dein Wort heute Morgen aufschließt, dass du uns segnest und stärkst durch dein Wort und wir erneut deine Liebe zu uns erkennen dürfen, zu uns, die wir Sünder waren, aber durch Christus gerettet wurden. Und darin sehen wir deine Liebe. Und bitte gib uns Verständnis für diese tiefen Wahrheiten und lass uns im Herzen dankbar werden für das, was du für uns getan hast. Amen. Wer von euch kennt Alphonse? Also den gab es früher im Fernsehen. Der hatte immer so eine orangene Jacke an und so ein, genau, Kerstin zeigt es schon, so ein Puschelmikrofon und hat dann immer vor laufender Kamera mit seinem unverwechselbaren französischen Akzent so Fragen gestellt an Passanten, die vorbeigegangen sind. Und dann hat er zum Beispiel gesagt, heute mein Thema, die deutsch-französische Freundschaft. Wer ist fauler, der Franzose oder der Deutsche? Und dann haben die Passanten ganz interessante und lustige Sachen darauf geantwortet. Und dieser Alphonse hat neulich ein Interview im Radio gegeben und hat dabei was richtig Gutes gesagt. Nicht ein Witz, sondern eine tiefschürfende Wahrheit. Er hat nämlich gesagt, eines Tages werden wir verstehen, wie man menschlich ist. Jetzt verstehen wir eher, wie man unmenschlich ist. Und das als einziges Tier. Keine Giraffe war ungiraffisch bisher, nur Menschen können unmenschlich sein. Alphonse glaubt, so wie ich ihn bisher verstanden habe, nicht an einen Gott und trotzdem trifft er mit dieser Beschreibung die Realität und trifft den Nagel wirklich auf den Kopf. Der Mensch lebt nicht so, wie er sollte. Das hat er verstanden. Er verhält sich unmenschlich. Der Mensch sollte eigentlich sich menschlich verhalten, aber er tut es nicht. Das heißt, er sollte sich eigentlich gegenüber seinen Mitmenschen freundlich und respektvoll verhalten, aber im Großen und Ganzen gelingt ihm das nicht. Im Gegensatz zu der Giraffe, wie er sagt, die sich noch nie ungiraffisch verhalten hat, wie er sagt, aber dem Menschen gelingt es nicht, entsprechend seiner Natur zu handeln. Aber wir müssen an dieser Stelle fragen, woher weiß Alphonse eigentlich, dass der Mensch menschlich handeln sollte? Also freundlich, wahrheitsliebend und so weiter. Wie kommt er darauf, dass unser aktueller Zustand, so wie wir uns aktuell verhalten, eine Abweichung von der Norm ist, von dem, was eigentlich sein sollte, sodass er unser Verhalten als unmenschlich bezeichnet? Und noch viel interessanter, man müsste ihn jetzt fragen, woher er die Zuversicht nimmt, dass wir eines Tages verstehen werden, wie man menschlich ist. Also am liebsten würde ich ihn fragen, Alphonse, auf welcher Grundlage glaubst du, dass der Mensch aus seinem unmenschlichen Zustand erlöst wird, um es mal mit Worten der Bibel zu sagen? Also Alphonse, ob es ihm jetzt bewusst war oder nicht, er beschreibt hier mit einfachen und klaren Worten das biblische Menschenbild und zugleich die biblische Erlösungshoffnung. Und wir wollen heute Morgen im Römerbrief weitergehen, in Kapitel 3, ab Vers 9, lesen wir nämlich einen Text, der dieses Menschenbild, dieses biblische Menschenbild sehr deutlich skizziert. Die Verse Römer 3 ab Vers 9 bis 21. Wie ist es denn nun? Sind wir als Juden den anderen Menschen gegenüber im Vorteil oder sind wir es nicht? Wir sind es ganz und gar nicht. Wir haben ja schon den Beweis erbracht, dass die Juden genauso wie die anderen Völker unter der Herrschaft der Sünde stehen. So steht es in der Schrift. Keiner ist gerecht, auch nicht einer. Keiner hat Einsicht und fragt nach Gott. Alle haben sie den rechten Weg verlassen und sind unbrauchbar geworden. Niemand ist da, der Gutes tut, kein einziger. Ihre Kehle ist ein offenes Grab und mit ihren Zungen formen sie Lügen. Schlangengift verbirgt sich hinter ihren Lippen. Ihr Mund ist voller Flüche und Drohungen. Ihre Füße sind schnell, wenn es darum geht, Blut zu vergießen. Sie hinterlassen Verwüstung und Elend und was zum Frieden führt, kennen sie nicht. Von Gottesfurcht wissen sie nichts. Das sagt das Gesetz. Und wir wissen, alles, was es sagt, richtet sich an die, denen es verordnet wurde. Und so wird jeder Mund gestopft und die ganze Welt sieht sich dem Urteil Gottes verfallen. Denn durch das Halten von Geboten wird kein Mensch vor Gott gerecht. Das Gesetz führt nur dazu, dass man seine Sünde erkennt. Bis hierhin. Also dieser Text beschreibt oder bestätigt eigentlich im Grunde diese Einschätzung von Alphonse, dass der Mensch sich unmenschlich verhält. Und dieser Text erklärt auch, warum das so ist. Er sagt nämlich, alle Menschen stehen unter der Herrschaft der Sünde. Das ist die Kernaussage, die über diesem Text steht. Alle Menschen stehen unter der Herrschaft der Sünde. Paulus sagt das in Vers 9. Wir haben ja schon den Beweis erbracht, dass die Juden genauso wie die anderen Völker unter der Herrschaft der Sünde stehen. Aus der Sicht von Paulus, und diese Sichtweise fußt auf dem Alten Testament, gibt es eigentlich nur zwei Menschengruppen. Die Juden, das ist Gottes auserwähltes Volk Israel, und alle anderen. Und wir haben zuletzt auch gesehen, dass die meisten Juden oder einige Juden die anderen oder alle anderen sehr wohl als Sünder bezeichnet hätten, aber eben nicht sich selbst. Und Paulus sagt in diesen ersten Kapiteln im Römerbrief immer wieder, doch auch ihr. In diesem Abschnitt unterstreicht er diese These noch einmal mit einer Reihe von Schriftbeweisen. Das ist die längste Liste von Zitaten aus dem Alten Testament, im Neuen Testament. Und Paulus zitiert hier verschiedene Bibelstellen, vor allem aus dem Psalm und aus dem Jesaja-Buch. Besonders die ersten paar Verse, die Verse 10 bis 12, zeigen und betonen das sehr stark, dass die Gesamtheit der Menschen, alle Menschen, von der Sünde gefangen sind. Keiner ist gerecht, auch nicht einer. Keiner hat Einsicht und fragt nach Gott. Alle haben sie den rechten Weg verlassen und sind unbrauchbar geworden. Niemand ist da, der Gutes tut. Kein einziger. Also Paulus reiht hier mehrere Zitate aneinander, die alle diese Betonung auf der Gesamtheit und auf alle Menschen legen. Das Interessante ist, wenn man sich jetzt diese Stellen im Alten Testament anschaut und sie in seinem ursprünglichen Zusammenhang liest, dann fällt eines auf, nämlich dass diese Verse dort die Menschen beschreiben, die im Alten Testament die Ungerechten genannt werden oder die Gottlosen, im Unterschied zu den Gottesfürchtigen und den Gerechten. Und die Juden, die das Alte Testament ja sehr gut kannten, die haben vielleicht innerlich protestiert und gesagt, wartet mal, Paulus, das sind doch Verse, die die Gottlosen beschreiben, aber doch nicht uns. Wir sind doch die Gerechten, wir sind doch die Gottesfürchtigen und die anderen sind die Ungerechten. Aber genau das ist Paulus' Punkt, dass er diese Verse, diese Schriftzitate, die die meisten Juden auf die anderen angewandt hätten, jetzt direkt auch auf sie anwendet. Und Paulus sagt ja eigentlich, verglichen mit Jesus Christus, mit dem einen wahren Gerechten, müssen selbst die Juden, selbst die gottesfürchtigsten Menschen zu den Ungerechten gezählt werden, so wie Paulus es hier tut. Du kannst dir folgende Situation vorstellen. Es gibt drei Menschen, die schwimmend den Atlantik überqueren wollen. Ein Nichtschwimmer, ein Durchschnittsschwimmer, so wie ich vielleicht, und ein Olympia-Gold-Schwimmer im Freiwasser. Also der Nichtschwimmer, der geht natürlich sofort unter, sobald er nicht mehr stehen kann. Der Durchschnittsschwimmer kann vielleicht ein paar hundert Meter zurücklegen, bevor auch er dann untergeht. Und der Meisterschwimmer, der schwimmt und der schwimmt und der schwimmt weiter, mehrere Kilometer, aber auch irgendwann muss er nach ein paar Kilometern auch aufgeben, hat keine Kraft mehr, noch tausende Kilometer vom Ziel entfernt und auch er geht unter, weil ihn seine Kräfte verlassen. Und diese Schwimmer, sie kommen alle unterschiedlich weit, aber am Ende sind sie alle ertrunken und keiner von ihnen hat das Ziel erreicht. Und so ist es auch mit der Sünde. Es gibt Menschen, die sündiger sind als andere. Es gibt Menschen, die auf jeden Fall moralischer sind als andere. Aber alle Menschen sind doch unter der Sünde. Und alle Menschen verfehlen das Ziel. Nicht alle Menschen sind gleich sündig, aber niemand ist ohne Sünde, sodass er das Ziel erreichen würde. Alle Menschen verfehlen das Ziel. Selbst die von der Gesellschaft mit den höchsten Ehren ausgezeichnet werden, von denen gesagt wird, das sind richtig tolle, gute Menschen. Auch sie, sagt Paulus, haben ein sündiges Herz. Auch sie stehen unter der Herrschaft der Sünde, wie alle anderen. Und diese Formulierung, unter der Herrschaft der Sünde, oder wörtlich steht da einfach unter der Sünde, ist an dieser Stelle wichtig, um den Zustand zu verstehen, in dem wir Menschen uns tatsächlich befinden. Es ist nicht einfach nur, dass wir hin und wieder sündigen und etwas Falsches tun. Es ist auch nicht, dass wir Sünder sind und gewohnheitsmäßig die Sünde tun, sondern Paulus sagt, dass das Problem noch tiefer liegt. Er sagt, wir sind unter der Sünde. Und er meint damit, dass wir Sklaven sind der Sünde, dass wir unter einer Art Herrschaft sind, die die Sünde über uns ausübt. Dass wir Gefangene sind, dass wir Sklaven sind und vor allem, dass wir unfähig sind, uns selber zu befreien. Wir können uns selbst nicht aus der Sünde befreien. Das ist wirklich wichtig zu verstehen, denn nur wenn wir dieses Problem wirklich richtig verstehen, dann können wir auch die richtige Lösung für dieses Problem finden. Lass mich euch ein Beispiel dafür geben. Die meisten Philosophen in der Menschheitsgeschichte, sie waren eigentlich der Ansicht, dass das Problem der Menschen Unwissenheit ist. Dass sie nicht genug wissen, dass sie ungebildet sind. Und die Lösung wäre dann natürlich, dass man ihnen Wissen beibringt, dass man ihnen Wissen vermittelt. Man muss die Menschen nur ordentlich unterrichten. Sie müssen nur das Wissen haben und dann können sie auch bessere Menschen werden. Aber diese Sichtweise geht nicht tief genug. Es ist ein bisschen so wie mit dem Rauchen. Auf jeder Zigarettenschachtel steht, dass Rauchen tödlich ist, dass Rauchen schlecht für die Gesundheit ist. Und trotzdem rauchen viele Menschen. Sie haben die Informationen und die meisten Raucher würden sogar zugeben, dass es eine schlechte Angewohnheit ist, dass sie gerne aufhören möchten, es aber nicht können, weil sie süchtig sind. Und in einer ähnlichen Lage befinden wir uns in Bezug auf die Sünde. Wir sind von unserer Natur an die Sünde gebunden. Wir sind wie Süchtige nach einem Suchtmittel. Wir sind gefangen und versklavt. Und richtiges Wissen ist nicht genug, um uns zu verändern und uns zu helfen. Du kannst, vielleicht habt ihr auch schon diese Erfahrung gemacht, du kannst einem Menschen lehren und ihm das gut erklären, dass es nicht richtig ist zu stehlen. Aber du wirst feststellen, das wird nicht ausreichen, um sein Herz von Habgier zu befreien. Der Mensch braucht mehr als Information, er braucht Transformation. Und deshalb hat Gott uns als Lösung dieses Problems nicht primär einen Lehrer geschickt, der uns unterrichtet, sondern Gott hat uns einen Befreier, einen Erlöser, einen Retter geschickt, einen, der die Macht hat, uns von der Sünde und von der Herrschaft der Sünde zu befreien. Und das ist natürlich Jesus Christus. Und lasst mich euch noch ein weiteres Beispiel geben und ich möchte vorweg sagen, dass ich nicht grundsätzlich gegen die Anwendung von Psychotherapie bin. Sie hat seinen Platz, seine Berechtigung. Aber Bonhoeffer hat es, wie ich finde, in seinem Buch Gemeinsames Leben mal wieder richtig gut auf den Punkt gebracht. Er schreibt: Der erfahrenste Psychologe oder Menschenkenner weiß unendlich weniger vom menschlichen Herzen als der einfachste Christ, der unter dem Kreuze Jesu lebt. Die größte psychologische Einsicht, Fähigkeit und Erfahrung kann dies eine nicht begreifen, was Sünde ist. Die weltliche Weisheit weiß, was Not und Schwäche und Versagen sind, aber sie kennt nicht die Gottlosigkeit des Menschen. Und so weiß sie auch nicht, dass der Mensch nur durch seine Sünde zerstört und nur durch Vergebung geheilt werden kann. Das weiß nur der Christ. In Gegenwart eines Psychiaters kann ich nur ein kranker Mensch sein. In Gegenwart eines christlichen Bruders kann ich es wagen, ein Sünder zu sein. Der Psychiater muss zuerst mein Herz erforschen und doch ergründet er nie seine letzte Tiefe. Der christliche Bruder weiß, wenn ich zu ihm komme, hier ist ein Sünder wie ich. Ein gottloser Mensch, der beichten will und sich nach Gottes Vergebung sehnt. Der Psychiater sieht mich an, als gäbe es keinen Gott. Der Bruder sieht mich, wie ich vor dem richtenden und barmherzigen Gott im Kreuz Jesu Christi bin. Wenn wir nur so weit gehen, dass wir die Probleme der Menschen auf Schwäche und Versagen und Krankheit reduzieren, aber dieses tiefer liegende Problem der Sünde ausklammern, verstehen wir den Menschen in seiner letzten Tiefe nicht. Und wir können ihm auch nur begrenzt helfen. Aber wenn wir das verstehen, dass alle Menschen, unsere Nachbarn, Freunde, Schulkameraden, Arbeitskollegen, Familienangehörigen, hilflos unter der Herrschaft der Sünde gefangen sind, erkennen wir zugleich, was sie wirklich brauchen. Jesus Christus, den Befreier aus der Herrschaft der Sünde. Nur Jesus Christus, den wir im Evangelium verkünden, kann einen Menschen aus dieser Gefangenschaft befreien. Und einige von uns haben das auf sehr dramatische Weise erlebt, wie sie gemerkt haben, dass sie in dieser Sünde gefangen sind oder gefangen waren und Jesus sie wirklich frei gemacht hat und ihr Leben komplett verändert hat. Und wenn man die Menschheit als Ganzes betrachtet, kommt Paulus also zu dieser These. Alle Menschen stehen unter der Herrschaft der Sünde. Aber er bleibt bei dieser Analyse der Gesamtheit der Menschen nicht stehen, sondern er wechselt jetzt die Perspektive. Wie ihr wisst, bin ich öfter im Schwarzwald und da gibt es so eine Aussichtsplattform, von der man den Wald von oben sehen kann. Und man kann dann, soweit das Auge reicht, bis zum Horizont tausende und abertausende Bäume sehen. Und es ist jetzt so ein bisschen so, wie wenn Paulus zuerst auf dieser Plattform steht und den ganzen Wald bzw. alle Menschen von der Vogelperspektive anschaut. Und jetzt klettert er runter und geht auf die Ebene des einzelnen Baums und schaut sich den Einzelnen an. Er beschreibt in diesem Text dann besonders mit Zitaten aus dem Alten Testament die Auswirkungen der Sünde auf den einzelnen Menschen. Was macht die Sünde eigentlich mit einem Menschen, wenn er unter der Gefangenschaft dieser Sünde ist? Und ich versuche es mal so einfach wie möglich zu sagen, die Sünde macht einen Menschen kaputt. Die Sünde macht einen Menschen kaputt. Gott hatte uns Menschen als seine Ebenbilder geschaffen, die seine Güte, seine Wahrheit, seine Heiligkeit, seine Schönheit widerspiegeln sollten. Aber die erste Sünde der Menschen hat so tiefe Spuren in unserem Leben hinterlassen, dass wir unsere ursprüngliche Heiligkeit verloren haben und das Böse in unsere Herzen eingezogen ist. Wir tun Dinge, die wir nicht tun sollten, um es mal in Alphons Worten zu sagen, wir verstehen nur, wie man unmenschlich ist. Alphons und die Bibel meinen damit nicht, dass wir zu jeder Zeit nur unmenschlich handeln. Gott sei Dank nicht, das wäre sonst wirklich die Hölle auf Erden, wenn es so wäre. Gerade weil der Mensch im Ebenbild Gottes geschaffen ist, gibt es in ihm noch Überreste von dieser ursprünglichen Güte und Schönheit. Das führt dazu, dass er sich auch sehr oft menschlich und eben nicht unmenschlich verhält. Vielleicht ein kleines Beispiel. Letztes Jahr war ich im Stadion mit zwei meiner Jungs, mit den zwei Älteren. Und vor uns saß so eine Gruppe von jungen Männern. Und einer von denen hat dann, als er Bier holen gegangen ist, eine Brezel mitgebracht und sie unseren Jungs geschenkt. Einfach so. Ist das nicht Menschlichkeit? Ist das nicht schön, einfach sowas zu sehen, wo wir sagen, okay, warum hat er das gemacht? Einfach aus Güte, aus Wohlwollen gegenüber diesen zwei Jungs. Aber dieser Mann war derselbe, der, nachdem jemand im Rang über uns sein Bier verschüttet hat und ihm eine unfreiwillige Bierdusche verpasst hat, nach oben gehen wollte, um seinen Unmut freien Lauf zu lassen. Wir sind in gewisser Weise gespaltene Wesen, die beides miteinander vereinen. Gutes, weil Gott uns gut geschaffen hat, und dann doch sind wir zu so viel Bösem in der Lage, weil die Sünde über uns herrscht. Wir sind so ein bisschen wie eine Burgruine, kaputt. Und doch gibt es in uns Überreste, die an die einzige Schönheit einer herrlichen Ritterburg erinnern. Die Sünde hat uns kaputt gemacht und die zerstörerischen Auswirkungen der Sünde treten von Tag zu Tag in unserem Leben zutage. Aber wenn Jesus Christus einen Menschen von der Sünde befreit, dann beginnt er die Restauration dieser Ruine. Er beginnt, diese Ruine wieder aufzubauen und wieder schön zu machen. Er beginnt, die ursprüngliche Schönheit, die wir einst besaßen, unsere Gott-Ebenbildlichkeit, wiederherzustellen. In diesem Leben teilweise und in der Herrlichkeit vollständig. In dieser Liste geht Paulus jetzt auf verschiedene Ebenen oder Bereiche unseres Menschseins durch und zeigt, wie sie von der Sünde betroffen sind. Vers 11 beschreibt, dass Sünde unseren Verstand beeinträchtigt, unser Denken beeinträchtigt. Das ist mit dem Wort Einsicht gemeint. Die Sünde macht uns blind für die Wahrheit, so wie sie ist. Wir leugnen als Sünder die Realität Gottes. Wir leugnen sogar unsere eigene Sünde. Unsere Sünde führt dazu, dass wir die Welt mit einer Brille betrachten, in der nicht Gott, sondern wir selbst im Zentrum des Universums stehen. Auch in Vers 11 sehen wir, dass Sünde unsere Sehnsüchte und das Verlangen unseres Herzens beeinträchtigt. Anstatt nach Gott zu fragen und für ihn zu leben, verstecken wir uns vor ihm und laufen vor ihm weg. Und wir beten das Geschaffene anstatt den Schöpfer an. Natürlich gibt es religiöse Menschen, spirituelle Menschen, Menschen, von denen wir sagen würden, die suchen nach Gott. Aber Paulus meint hier, dass selbst das religiöse Streben eines Menschen von der Sünde betroffen ist. Ein Beispiel wäre, wenn Menschen nach Gott fragen, weil sie Angst haben, in die Hölle zu kommen. Aber das ist eher ein Fragen nach den Benefits, nach den Segnungen, die man von Gott bekommen kann, als das Verlangen, den lebendigen Gott um seiner selbst willen anzubeten und ihn zu genießen, ihm die vollständige Kontrolle über unser Leben und unsere Zukunft zu geben und sich von ihm nach seinem Willen verändern zu lassen und ihm zu dienen. Und Paulus sagt in dieser Hinsicht, fragt niemand nach Gott. Und das macht die Sünde mit uns. Vielmehr ist es so, dass wenn ein Mensch mit einer solchen Haltung sich anfängt, Gott zu nähern, ist das ein Hinweis darauf, dass Gott schon angefangen hat, in unserem Leben zu wirken. Ihr kennt alle das Lied, wahrscheinlich Amazing Grace, und in diesem Lied heißt es so schön, I once was lost, but now I'm found. Nicht I found, sondern I am found. Als Christen sagen wir eigentlich, ich habe Gott, oder sagen wir nicht, ich habe Gott gesucht und jetzt habe ich ihn gefunden, sondern eigentlich sagen wir, ich habe Gott nicht gesucht, aber Gott hat mich gesucht. Er hat mich gesucht und er hat mich gefunden. Ich war blind und jetzt sehe ich, denn Gott hat mir die Augen geöffnet. Oder wie Johannes es sagt, wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Gott hat uns ein neues Herz geschenkt, sodass wir anfangen, ihn und unsere Nächsten zu lieben. Er hat die Initiative ergriffen, in seiner Gnade auf uns zuzugehen und uns zu suchen und zu finden, die wir verloren sind. In Vers 12 wird dann beschrieben, wie sich die Sünde auf unser Wollen und unser Herz, das, was wir lieben, auswirkt. Alle haben sie den rechten Weg verlassen, heißt es da. Wir sind wie Schafe, die die gute Führung ihres Hirten missachten. Wir wollen lieber unsere eigenen Wege gehen, anstatt uns von Gott führen zu lassen. Was aber ist damit gemeint, dass niemand da ist, der Gutes tut, was wir auch in Vers 12 lesen? Aus Gottes Sicht ist eine Tat dann gut, wenn sie gut ist in ihrer Form, also in ihrer Erscheinungsform und in ihrer Motivation. Und Spurgeon hat eine sehr schöne Geschichte erzählt, um zu zeigen, wie eine Handlung äußerlich in ihrer Form gut sein kann, ohne dass die Motivation gut ist. Es war einmal in einem alten Königreich ein Gärtner, in dessen Garten eine riesige Karotte wuchs. Dieser Mann liebte seinen König. Und so kam er und schenkte dem König die Karotte und sagte, das ist die beste Karotte, die in meinem Garten je wachsen wird. Nimm sie als ein Zeichen meiner Liebe. Nun erkannte der König sein Herz voller Liebe und Hingabe und sah, dass er keine Gegenleistung wollte. Das rührte den König. Und er schenkte dem Gärtner weit mehr Land, als er derzeit für seinen Garten besaß, sodass der Mann frohgemut nach Hause ging. Ein Adliger am Hof hörte dieses Gespräch mit. Er dachte sich, wenn das die Antwort des Königs auf ein so kleines Geschenk ist, wie wird er erst auf ein großes Geschenk reagieren? Am nächsten Tag brachte dieser Mann ein Pferd zu dem König und sagte, dies ist das beste Pferd, das je in meinen Ställen gezüchtet wurde. Nimm es als Zeichen meiner Liebe an. Aber der König erkannte das Herz des Adligen und als Antwort nahm er nur das Pferd und entließ den Geber. Als der König den verwirrten Gesichtsausdruck des Adligen sah, sagt er, das Geschenk des Gärtners war in der Tat ein Geschenk aus Liebe. Aber du versuchst nur daraus Profit zu schlagen. Er hat mir die Möhre geschenkt, aber du hast das Pferd dir selbst geschenkt. Äußerlich sind beides gute Taten, ein Geschenk an den König, aber nur die Motivation des einen macht es wirklich zu einer guten Tat. Eine Tat ist dann aus Gottes Sicht gut, wenn sie allein zur Ehre Gottes getan wird und nicht zu unserer eigenen Ehre oder zu unserem eigenen Nutzen. Darum können auch gute Werke, die ein Mensch tut, um in den Himmel zu kommen, niemals gute Werke sein, weil dahinter letztlich eine selbstsüchtige Motivation steht. Sie sind eigentlich selbstsüchtig motiviert. Es geht um das eigene Wohl. Aber durch das Evangelium, durch den Glauben an Jesus Christus, können wir tatsächlich gute Werke tun. Warum? Weil durch den Glauben an Jesus verstehen wir, dass wir von Gott angenommen sind, dass wir von ihm geliebt sind. Und das macht uns erst frei, aus Gegenliebe, aus Dankbarkeit Gutes zu tun, um Gott zu ehren und nicht, um mit ihm einen Deal zu machen, an dem wir beide dann oder wir am Ende profitieren. Und Tim Keller hat zu diesem Punkt etwas ganz Entscheidendes gesagt. Er sagt, der Hauptunterschied zwischen einem geretteten Christen und einem rein religiösen Menschen ist nicht so sehr die Einstellung zu ihren Sünden, sondern zu ihren guten Taten. Beide werden ihre Sünden bereuen, aber nur der Christ wird seine falsch motivierten guten Werke bereuen, während der religiöse Mensch sich auf diese Werke verlassen wird. Der Christ wird sagen, selbst mit meinen besten Werken verdiene ich nichts von Gott, weil sie immer noch von Sünde befleckt sind. Dann in Versen 13 und 14 werden vier Körperteile genannt, die wir zum Sprechen benötigen. Die Kehle, die Zunge, Lippen und Mund. Und Paulus macht deutlich, wie sich die Sünde auf unser Reden auswirkt. Wenn ein Mensch daran zweifelt, dass er ein Sünder ist, könnte er mal für eine Woche lang eine Aufnahme seines Redens machen mit so einem, weiß ich nicht, Kassettenrekorder oder mit so einem Diktiergerät und sich dann das danach anhören und sich währenddessen fragen, waren da Lügen dabei? Waren da Drohungen dabei? Flüche, Täuschungen, Verkehrungen und Beschönigung der Wahrheit? Prahlerei, Eigenlob, verletzende Worte? Haben meine Worte immer das Wohl des anderen gesucht? Haben sie nur Leben und nie Tod gebracht? Paulus macht hier deutlich, die Sünde wirkt sich darauf aus, wie wir reden. Und eng damit zusammenhängt, sind dann die Verse 15 bis 17, in denen es darum geht, wie Sünde sich auf unsere zwischenmenschlichen Beziehungen zu anderen Menschen auswirkt. Die biblische Geschichte zeigt das sehr gut. Das Erste, was eigentlich nach dem Sündenfall passiert ist, als die Welt ins Chaos gestürzt ist, hat es nicht lange gedauert, dass das erste Blut geflossen ist und Kain seinen Bruder Abel ermordet hat. Wir streiten uns mit anderen Menschen, weil die Sünde uns völlig selbstzentriert sein lässt. Und sobald unsere Egos gekränkt werden, giften wir andere Menschen an. Und dann in Vers 18 kommt Paulus zum Höhepunkt, als auch zum Ausgangspunkt unserer Sünde, wenn er sagt, von Gottesfurcht wissen sie nichts. Die Sünde beeinträchtigt zuletzt auch unsere Beziehung zu Gott. Wir lieben ihn nicht, wir vertrauen ihm nicht und wir erweisen ihm nicht die Ehre. Paulus schließt damit seine detaillierte Untersuchung des Menschen ab. Für ihn ist hinreichend belegt, dass die Sünde den Menschen auf ganzer Linie kaputt macht. Gerade weil die Sünde jeden Menschen betrifft und weil sie jeden Menschen so umfänglich betrifft, braucht, und das ist Paulus Argument, braucht auch jeder Mensch das Evangelium von Jesus Christus. Jeder Mensch braucht einen Erlöser, einen Erretter, der nur Jesus ist. Nur durch die Erlösung, die Jesus Christus gebracht hat, können du und ich von dieser Gefangenschaft der Sünde befreit werden. Dass wir uns selbst nicht retten können, sondern Gottes Eingreifen brauchen, das wird auch nochmal in den letzten beiden Versen sehr deutlich. In den Versen 19 und 20 sehen wir dann die Schlussfolgerung, zu der Paulus nach diesem längeren Abschnitt kommt. Dieser Abschnitt geht von Kapitel 1, Vers 18 bis hierhin. Und hier lesen wir nämlich, dass alle Menschen vor Gott als verurteilt dastehen und sich selber nicht retten können. Das Gesetz, oder Vers 19, das sagt das Gesetz. Und wir wissen, alles, was es sagt, richtet sich an die, denen es verordnet wurde. So wird jeder Mund gestopft und die ganze Welt sieht sich dem Urteil Gottes verfallen. Es ist nicht nur so, dass alle Menschen unter der Herrschaft der Sünde stehen und die Sünde uns Menschen kaputt macht, sondern dass wir auch aufgrund unserer Sünde vor Gott als verurteilt dastehen. Er ist der Richter, der uns verurteilt. Das heißt, die Sünde stellt uns eigentlich vor ein zweifaches Problem. Erstens, die Sünde übt eine Herrschaft über uns aus und sie hält uns gefangen. Wir haben ihr nichts entgegenzusetzen. Und zweitens, die Sünde lässt uns vor einem heiligen Gott als schuldig dastehen und wir können nichts zu unserer Verteidigung vorbringen. Das heißt es, wenn Paulus hier sagt, dass jeder Mund gestopft wird, wenn dieses Urteil verlesen wird, können wir nichts mehr zu unserer Verteidigung sagen und können nichts vorbringen, wo wir sagen, nein, ich bin doch gerecht. Und Paulus zeigt mit all dem, dass wir das Evangelium von Jesus Christus so dringend brauchen, dass das unsere einzige Hoffnung ist. Denn das Gesetz ist uns in dieser Hinsicht keine Hilfe, wie Paulus sagt. Denn durch das Halten von Geboten wird kein Mensch vor Gott gerecht. Das Gesetz führt nur dazu, dass man seine Sünde erkennt. Das Einzige, wie uns das Gesetz an dieser Stelle helfen kann, ist, dass es uns unsere Sünde erkennen lässt und wir uns aufgrund dieser Erkenntnis dann Jesus als unserem Retter von Sünden zuwenden. Und damit schlägt Paulus eigentlich wunderbar die Brücke zu unserem persönlichen Leben. Er zeigt uns, wie wir auf das, was wir gehört haben, reagieren sollten. Wenn du bis jetzt noch nicht an Jesus Christus glaubst, dann möchte ich dich einladen, das Gesetz Gottes, all das, was was Gott von uns fordert, was er zu uns sagt, dass du es mal mit dieser Zielsetzung versuchst zu lesen, dass du von deinen Sünden überführt wirst und dass du dir deiner Sünde bewusst wirst. Dafür hat Gott uns letztendlich das Gesetz gegeben, zum Beispiel die 10 Gebote, dass wir nicht sie lesen und sagen, ja, check, 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 sondern dass wir sie lesen und erkennen, oh Mann, ich habe ja eigentlich jedes dieser Gebote gebrochen. Und es mag sein, dass du ein ganz anständiger Kerl bist, dass vielleicht du von deinen Freunden viel Zuspruch bekommst und die alle sagen, hey, super Typ, und viel Anerkennung bekommst. Aber wenn du dich selber in dem Spiegel von Gottes Wort betrachtest, wenn du siehst, dass Jesus Christus definiert hat, was in Gottes Augen Gerechtigkeit heißt, zu welchem Urteil kommst du dann über dich selbst, wenn du ehrlich bist vor Gott? Gottes Urteil über jeden von uns ist sehr deutlich. Er sagt, da ist keiner, der gerecht ist. Blaise Pascal, ein französischer Mathematiker und Philosoph, er hat mal gesagt, dass keine andere Lehre aus der Bibel uns mehr verärgert als die Lehre der menschlichen Sünde, weil sie so sehr an unserem Stolz kratzt. Was uns als Menschen also davon abhält, die Rettung Gottes anzunehmen und das, was Jesus Christus für uns getan hat, anzunehmen, sind nicht so sehr unsere Sünden, sondern sind unsere guten Werke, mit denen wir meinen, dass wir gut genug sind und diese Errettung nicht brauchen. Aber nur, wenn wir mit leeren Händen zu Gott kommen, ohne unsere vermeintlichen guten Werke, nur wenn wir sagen, Herr, ich habe nichts zu bringen, können wir das Geschenk der Gerechtigkeit Christi annehmen. Dann sind unsere Hände frei, die Gnade Gottes zu empfangen. Und wenn du schon zu Jesus Christus gekommen bist, dann lass dich durch diesen Text erneut ermutigen, dich über deine Errettung zu erfreuen. Das ist das Ziel dieses Textes, die Freude an unserer Errettung zu vermehren. Wenn wir verstehen, wie verloren, wie hilflos, wie machtlos wir waren, werden wir umso dankbarer für unsere Errettung, die von Anfang bis Ende Gottes Werk ist. Wenn du an Jesus Christus glaubst, dann nicht, weil du Gott gesucht hast, sondern weil Gott dich gesucht hat. Nicht, weil du entschieden hast, an Gott zu glauben, sondern weil Gott entschieden hat, dir Glauben zu schenken. Du bist gerettet nicht, weil du gute Werke getan hast, sondern weil Jesus gute Werke getan hat und für alle deine Sünden am Kreuz bezahlt hat. Alles, was du hast, alles, was du bist, als Kind Gottes, ist ein Geschenk seiner Gnade. Lasst uns beten. Herr, wir danken dir für deine große Gnade, dass du uns Jesus Christus gesandt hast als Befreier, Erlöser, Retter von Sünden. Wir waren gefangen unter der Herrschaft der Sünde. Wir hatten keine Möglichkeit, uns selber zu befreien. Aber du hast uns in unserem hilflosen Zustand gesehen und Jesus Christus gesandt, als wir noch Sünder waren. Darin sehen wir deine Liebe zu uns, dass wir uns nicht erst irgendwie vor dir etwas beweisen müssen, uns zurückarbeiten müssen und deine Liebe zurückverdienen müssen, sondern du hast sie uns aus freien Stücken geschenkt. Aus Gnade sind wir gerettet, nicht aus Werken. Und wir danken dir dafür, dass du ja, uns dafür die Augen geöffnet hast für Jesus Christus, für seine Schönheit, für das, was er getan hat für uns. Und wir bitten dich, dass du noch vielen anderen Menschen auch die Augen öffnest. Zunächst für ihre eigene Sünde, die sie haben und aufgrund der sie von dir getrennt sind, aber dann vor allem, dass du ihnen die Augen öffnest für Jesus Christus, den Erlöser von Sünden. Und dass sie ihn auch annehmen und an ihn glauben und froh werden darüber, dass du auch ihre Sünden vergeben hast und sie vor dir nichts zu befürchten brauchen. Herr, wir danken dir und wir loben deinen Namen. Amen. Ja, wir wollen jetzt noch ein Lied singen, Ruft zu den Enden der Welt. Wir wollen das in diesem Lied tun, aber wir wollen das auch so tun, Gottes frohe Botschaft allen Menschen zuzurufen.